Ja, also von meiner Seite auch nochmal guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf bei euch. War ja gestern schon da. Das ist der Titel von der Predigt oder von dem, was wir, wo ich jetzt gemeinsam mit euch drüber nachdenken möchte. Großartig, wie wir Menschen erreichen. Es ist großartig. Du hast mich ja eben schon gefragt, wo ich herkomme, ursprünglich aus Hamburg. In Hamburg gibt es einen großartigen Fußballverein und ob ich nochmal wiederkomme, das wird sich zeigen. Ja, das könnt ihr sehen. So. Also, ich weiß nicht, ob manche Leute das kennen, vielleicht. Wenn man Fan eines Vereins ist, man muss jetzt nicht Fußballfan sein, es gibt es auch bei anderen Dingen, ja, wo man das erste Mal in seinem Leben im Stadion war, das ist so eigentlich dann so der Verein häufig, für den dann so das Herz schlägt. Und bei mir war das so, ich war mit dem 13. Lebensjahr, stand ich das erste Mal auf der Tribüne und das war absolut abgefahren. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Denn St. Pauli ist ja ein Stadtteil in Hamburg und zur damaligen Zeit ein eher armer, sehr armer Stadtteil, sehr bunt, also viel bunter als jetzt hier, ja. Sehr viel Obdachlosigkeit, Punker und da war ich das erste Mal und ich komme aus behütetem Hause und so und dann stand ich da und dachte, wow, was geht hier ab? Und dann haben die gewonnen und ich habe selber Fußball gespielt zu der Zeit. Da schlägt mein Herz. Da schlägt mein Fußballherz. Ich spiele heute noch Fußball in einer Mannschaft und man kann unglaublich, also ich habe da unglaubliche Tage erlebt, Abende, also unglaubliche Emotionen, Freudentaumel, also gemeinsames Jubeln mit Freunden, also wirklich Feiern, nächtelang durchgefeiert und Aufstiege, also wirklich. Und meine Frage so als Einstieg ist, vielleicht nicht beim Fußball, sondern auch bei anderen Dingen im Leben, wo und wann hast du das letzte Mal so echt unglaubliche Freude gespürt? Also nicht so ein bisschen, hey, ich bin ganz happy, so, sondern wirklich so tief, ich will mal sagen, so Eskalationsfreude, wo du denkst, also, wo man denkt, ich bin am Rande irgendwie, wo hast du das erlebt und wann und wie war das? Dieses unglaubliche Gefühl von, ich raste aus, das ist so eine Art himmlischer Moment irgendwie. Ich hatte viele Momente da, und nicht nur deswegen bin ich Fan, sondern weil das irgendwie auch meine Stadt ist. Und ich habe mal gesagt, ich würde gerne auch dahin ziehen in diesen Stadtteil, wenn ich wieder nach Hamburg gehen würde. Aber heute ist er leider nicht mehr so wie damals. Also er ist gentrifiziert. Ja, vieles, was in großen Städten passiert, passiert da auch. Die ganzen armen Leute, Obdachlose werden alle rausgeschickt, neu gebaut und so. Ihr kennt das alles. Da hat sich echt was verändert. Aber ich kenne auch die negativen Seiten von dem Sport. Und von Vereinstreue und Fansein. Nämlich auch diese tiefe Trauer. Wir haben ja nicht nur gute Phasen gehabt. Also St. Pauli hat mehr schlechte als gute Phasen gehabt. Ja, viel Abstieg, Trauer, Niederlagen, übel, wirklich. Dann gibt's ja einen Lokalrivalen, ja, HSV. Wir mögen uns nicht so. Und wobei einer aus dem Institut, der angestellt ist bei uns, ist HSV-Fan. Und wir schätzen uns sehr. Er ist halt nur beim falschen Verein. Ja, das weiß er auch. Er sagt dasselbe von mir auch, aber wir schätzen uns sehr. Es gibt eben rauf und runter. Es gibt eben total hohe Emotionen im Sinne von Freude. Und dasselbe gibt es aber auch in Trauer. Und das kennst du wahrscheinlich auch. Tiefe Trauer. Entweder über dich selbst oder über eine Situation, die passiert ist. Ich kenne das. Nicht nur beim Fußball, sondern aus meinem Leben. Und das Grandiose an Jesus finde ich, das Großartige. Und deswegen heißt es diese Überschrift großartig heute, dass Jesus das auch kennt. Diese grandiosen Momente von Freude, aber auch die grandiosen, großartigen Momente, die total traurig sind. Und es gibt einen besonderen Moment, den möchte ich mit euch teilen und mal gemeinsam angucken, was da eigentlich wirklich passiert. Ich habe das mitgebracht. Jesus spürt also demnach. Ich habe eine Zeit lang gedacht, checkt Jesus eigentlich, weiß der eigentlich, welche Emotionen bei totaler Freude oder totaler Niederlage bei Menschen vor sich gehen? Ja, und dieser Bibeltext, den wir jetzt gemeinsam durchlesen, das ist ein Beispiel dafür. Und ich werde das ein bisschen erklären. Es steht im Matthäus-Evangelium, es gibt vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vier unterschiedliche Leute, die das Leben Jesu beschrieben haben für eine unterschiedliche Zielgruppe. Matthäus schreibt stärker für Menschen aus dem jüdischen Kontext. Die wussten also eine ganze Menge Bescheid und hat hier einen Schwerpunkt draufgelegt. Und Hier heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen, den damaligen Kirchen, so könnte man das sagen, und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, drehte sich ihm der Magen um. Denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Wenn ich richtig weiß, Tobias, hast du entweder letzte oder vorletzte Woche über den Bibeltext gesprochen, ne? Frage, warum kommt derselbe Bibeltext zweimal hintereinander? Weil er wichtig ist. Ich habe es mir nicht ausgesucht, deswegen hat es mir erst nachher gesagt. Ich habe gesagt, dann muss es was zu bedeuten haben. Also schauen wir mal. So, also, wir werden sehen. Wir werden mal sehen, was das eigentlich bedeutet. So, gucken wir mal. Legen wir mal ein Spiel. Okay? Also, Jesus ist unterwegs in den Dörfern. Und ich habe hier etwas gemacht, das mache ich normalerweise nicht, erkläre es aber ganz genau. Ich habe geschrieben, als er die vielen Menschen sah, drehte sich ihm der Magen um. Das gibt es in keiner einzigen Bibelübersetzung so. Das gibt es nicht bei Luther, nicht in der Guten Nachricht, nirgendwo. Ja, sondern es gibt Worte, Ausdrücke wie Leid oder er fühlte sich nicht gut. Und also es wird umschrieben, dass. Das griechische Wort gibt es nur, also das ist ja im Ursprünglichen ist ja das Neue Testament in griechischer Sprache verfasst. Es gibt nur ein einziges Mal dieses Wort und nur an dieser Stelle. Und zwar hat Jesus so krasse Emotionen, dass es sich ihm quasi den Magen umdreht. Und zwar nicht, weil ihm schlecht ist, irgendwie was Falsches gegessen hat oder so, sondern weil er mit liebenden Augen sieht, dass sie hilflos und erschöpft waren wie Schafe. Die Menschen drumherum in der Gegend, wo er gerade predigt, sind hilflos, erschöpft, am Ende, im Sack. Man könnte sagen, kurz nach Corona. Ja, müde, überfordert, auch überfordert mit dem Leben. Und so manches von dem kennen wir vielleicht. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Erschöpfung brauche ich niemanden von euch erklären. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Erschöpft sein, müde sein, vielleicht auch hilflos sein. Und es wird dieses Bild benutzt, Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ja etwas, was in der Bibel benutzt wird als Bild häufig. Gott oder Christus als Hirte, Menschen als Schafe, hilflos, erschöpft, die keinen Hirten haben. Also einfach durcheinander irgendwo in der Welt rumspringen und keinen Hirten haben, der sie führt und leitet. Das ist die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Und diese Haltung, diese Emotionen hat er auch dir gegenüber. Denn diese Emotion, dieses drehte sich in den Magen, ist eine Haltung Jesu mir und dir gegenüber. Der totalen Liebe. Das ist abgefahren. Also wir können das gar nicht nachvollziehen. Ich habe mal überlegt, wie wäre das eigentlich, kann ich diese Emotionen irgendwie nachvollziehen? Also diese Freude und diese Liebe für Menschen. Und ich habe Schwierigkeiten, mich da irgendwie hereinzufinden, weil jubeln beim Fußball und sich freuen ist nicht das, was Jesus spürt. Oder verliebt sein, krass, ja, ist auch nicht das, was es ist. Das ist bei Jesus noch stärker mir gegenüber und dir gegenüber. Das ist göttlich. Das ist total, man kann das nicht erklären mit Worten, was bei Jesus an Emotionen für dich drinne steckt. Und auch für deinen Nachbarn. Ich habe gestern einen kleinen Witz gemacht, ja. Ich habe gesagt, jeder hat nervige Nachbarn. Ne? Und wenn du keinen nervigen Nachbar hast, musst du gucken, ob du derjenige bist, der nervige Nachbar ist. Habe ich gestern erzählt. Ich habe auch nervige Nachbarn. Man könnte auch sagen, nervige Arbeitskollegen. Aber diese Liebe, dieses Überschwängliche für Menschen ist eben auch für deinen Nachbarn, der dich nervt. Oder der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin, die schwierig ist. Das gilt nicht nur uns, die wir hier schön sitzen, sondern es gilt allen Menschen, allen. Deswegen will Jesus Menschen erreichen. Nicht, weil er sie liebt, sondern weil er sie gerne, ja, auch weil er sie, er möchte sie gerne bei sich haben. Er möchte dich bei sich haben. Und wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, sind wir bei ihm. Das ist das, was die Bibel verspricht. Aber er will auch die bei sich haben, die nicht so auf unserer Linie sind und die wir nicht so, auch die wir mögen, aber gerade auch die, mit denen wir nicht so Mörder klarkommen, so gut klarkommen. Hier sind ja einige Plätze frei. Jetzt stell dir vor, dass diejenigen, mit denen du ein bisschen Schwierigkeiten hast, dass die hier sitzen und Christen sind und Gott anbeten. Das ist ein schwieriger Gedanke, oder? Wenn mir mein Nachbar vorstellt, okay, also wenn der Herr Spahn neben mir sitzt und wir beten gemeinsam Gott an, das ist, aber es ist ja nicht Frage, was mein Gefühl ist, sondern die Frage ist, was möchte Jesus eigentlich? Und der will, dass alle Leute zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht im 2. Timotheusbrief. Also, dass Menschen heute von ihm erreicht werden und sie anfangen zu glauben und ihm nachfolgen. Das finde ich wirklich großartig. Und Jesus sagt, Leute, da habt ihr einen Auftrag, denn ich will nicht ohne euch. Ich habe so einen Satz mitgebracht. Christus dreht sich der Magen um. Das ist so die Überschrift. Sieht ein bisschen aus wie ein Baby. Ne? Ist kein, soll ein Magen sein. Ja, also Christus dreht sich der Magen um. Jesu Haltung den Menschen gegenüber ist von Liebe, Sehnsucht und Leitung, also Hirte, geprägt. Er will Halt, Orientierung, Schutz, Frieden, Liebe natürlich und damit eine gute Zukunft geben. Das ist das, was Jesus möchte. Menschen bei sich haben, um ihnen eine gute Zukunft zu geben. Eine Zukunft, Halt, Orientierung, Schutz, Frieden. Damit heißt nicht, dass alles easy ist im Leben. Und damit heißt es auch nicht, dass es problemfrei ist in so einem Leben. Gar nicht. Aber diese Ausrichtung auf Jesus ist, ich bin mit dem König der Welt, mit Gott selber zusammen. Das ist Jesu Haltung gegenüber. Und nicht nur mir und uns, die wir hier sitzen, sondern auch, es gehen Leute die ganze Zeit da außen, denen auch. Deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, die komisch sind, ja, denen auch. Das Großartige ist, und auch den HSV-Fan, das muss ich mir ja auch deutlich machen, ne? Das ist auch ein schwieriger Gedanke, aber es ist so, ja. Also der in der anderen Kurve steht. Und für die gilt ja dasselbe mit meiner Kurve. Jesus ist außergewöhnlich, ja. Als er die vielen Menschen sah, drehte sich ihm der Magen um. Diese tiefe Emotion. Und ich finde es großartig, mit einem Gott unterwegs zu sein, ja, der die Menschen so im Blick hat. Mich und dich. Täglich, ja. Und das gilt, dieser Satz, das galt ja damals vielen Leuten, die gar keine Christen waren. Also damals gab es noch gar keine Christen zu der Zeit. Es gab es erst nach Christus. Deswegen heißen wir Christen, weil das von Christus kommt. Da hat er ja noch gelebt. Das heißt, die Menschen waren durcheinander. Die waren interreligiös. Das war multikulturell, interreligiös. Die hatten alles. Die waren alle durcheinander. Da gab's alles, so wie heute. Das war eine sehr vielfältige Gesellschaft und Gemeinschaft damals. Ja, hilflos und erschöpft. Das muss ich nicht, habe ich schon gesagt, nicht lange erklären. Ja, Jesus dreht sich meinetwegen der Menschen wegen der Magen um. Und das ist sein Motivationspunkt gewesen, auf die Erde zu kommen. Ich versuche mir vorzustellen immer wieder, und ich komme da nicht ganz ran, dass ja Christus den schönsten Ort, den es überhaupt gibt, nämlich den Himmel, verlassen hat, um zu uns auf die Erde zu kommen. Also wenn wir uns ein Bild machen, wie das Paradies war, wie der Himmel ist und wie die Bibel das beschrieben hat und beschreibt, dann ist das einfach der krass beste Ort, den es überhaupt gibt. Und aus diesem Ort geht Jesus heraus. Er verlässt nicht nur seinen Vater, sondern diesen Ort, diesen Bereich, diesen Himmel verlässt er und kommt zu uns. Nach Ansbach, nach München. Er kommt zu uns und lebt mit uns. Das finde ich wirklich, also das finde ich so außergewöhnlich, dass ich denke, da kann nur tiefe Liebe, das macht keiner einfach so. Und gibt es irgendeinen anderen Gott, der das macht? Nein. Wenn wir Gott nicht verstehen, und das war so, muss Gott selber kommen und uns erklären, wie das Leben und wie die Liebe funktioniert. Und die gute Nachricht an der Stelle ist eine zusätzliche gute Nachricht, dass bei Gott und bei Jesus meine Vergangenheit irrelevant ist. Er sagt, ich gestalte mit dir deine Zukunft. Schau nicht, was hinten ist, guck, was vorne ist. Also meine Vergangenheit, alles, was ich getan habe, gedacht habe, gemacht habe, daneben war, whatever, ist irrelevant. Um mit Jesus leben zu können, muss ich nicht besonders cool, sauber, astrein gelebt haben, sondern sein, wie ich bin. Und das ist ein Geschenk. Für mich mögen Dinge aus der Vergangenheit vielleicht relevant sein, weil sie irgendwie mein Leben betreffen. Also in meiner Vergangenheit, also meine Mama ist verstorben, das betrifft also meine Vergangenheit. Ja, da war nicht alles geil irgendwie in meinem Leben. Okay, davon bin ich geprägt. Aber Jesus hindert diese Tatsache nicht daran, dass ich offen und frei zu ihm kommen kann. Er sagt, ey, was mit deiner Mama war, Dirk? Das kriegen wir hin in der Zukunft, das regeln wir gemeinsam, wir gucken mal. Wir gehen mal gemeinsam unterwegs und schauen mal, was ich für dich habe in deinem Leben in der Zukunft, um Schritte zu gehen, um dich zu entwickeln. Hey Dirk, schau nicht nach hinten. Guck nach vorne. Guck nach dem, was gehen kann. Und das frage ich dich auch. Schau nach, bist du ein nach hinten Schauer und verhaftet sein in der Vergangenheit oder nach vorne zu gehen? Und Christus geht immer Schritte in die Zukunft. Diese Leute, ja, er sagt, Mensch, die haben keinen Hirten, die haben niemanden, der sie anleitet, nach vorne geht. Frisches Gras, ne, fette grüne Wiesen, ist jetzt nicht für uns Menschen jetzt nicht so cool, eine fette grüne Wiese, obwohl sie schön ist, aber für ein Schaf ist einfach so eine grüne Wiese echt pralle. Ja. Ich denke mir, Mensch, was heißt das übersetzt? Das heißt gutes Leben, gute Versorgung. Keinen Hirten haben. Hast du einen Hirten? Ich lade dich ein. Jesus lädt uns ein. Sagen, komm, geh ein Stück mit mir. Geh ein Stück in die Zukunft mit mir. Komm, geh hinter mir her. Wir schauen mal, was da ist. Und ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht hinterhergegangen wäre, hinter Jesus her. Und ich an Orten gestanden, da hätte ich niemals gedacht, dass ich da hinkomme. Ja. Hätte man mir gesagt vor 20 Jahren, ich würde so einen Beruf ausüben wie heute. Ich sage, du hast nicht alle. Also ich mache bestimmt alles auf der Welt, aber sowas nicht. Ja. Jesus schenkt Dinge, weil er und mit dir nach vorne gehen möchte, in die Zukunft hinein. Und nicht nur mit dir persönlich, auch mit euch als Gemeinde. Das ist ja das Grandiose. Er sagt, ich will nicht nur mit dir als Gemeinde in die Zukunft gehen, sondern ich brauche dich auf dieser Welt. Ich brauche dich in Ansbach. Ich will dich in Ansbach haben. Du bist ja nicht zum Spaß hier. Also du glaubst doch nicht, dass du zufällig hier wohnst, oder? Oder bist du einfach zufällig hierher gekommen? Es gibt doch irgendeinen Grund, warum du hier bist. Es gibt doch irgendeinen Grund, dass ich in München bin. Es gibt doch irgendeinen Grund, dass ich die beste Stadt der Welt, die schönste, großartigste Stadt der Welt verlassen habe, ja, um woanders zu wohnen. Ich habe schon auf dem Dorf gewohnt, da habe ich gesagt, was soll ich hier? Da habe ich gesagt, Jesus, was soll ich hier? Und Jesus sagt, ey, du arbeitest hier für mich, alles cool, mach das mal. Mach mal deinen Job hier, ja. Du bist doch nicht zufällig hier. Gott sagt doch, ich will dich in dieser Gemeinde haben, um eine Wirkung auf Menschen zu haben, andere einzuladen, großartig Menschen einzuladen, weil Jesus das möchte. Und er will dich. Jesus könnte das alleine. Macht er nicht. Warum nicht? Weil er dich will. Er will dich als Gemeinde, dich persönlich am Start haben, um andere Menschen zu erreichen. Ich sage immer da draußen, ich gucke immer da raus, ihr guckt mich ja an, aber ich gucke immer draußen, da laufen immer schön. Dann denke ich, Mensch, Jungs, können wir nicht alle rausgehen, kurz schön draußen Käffchen trinken, draußen Gottesdienst machen, ja? Also was. Hallo. Ja. Okay. Wenn wir darüber sprechen von dieser Liebe, hat Jesus aber auch einen Anspruch an mich. Ich habe das gestern im zweiten Teil dieses Seminartags, habe ich das schon mal erwähnt. Ich möchte das nochmal aufnehmen und das nochmal kurz erklären, was dahinter steckt. Es gibt, ja genau, Gott ist wichtig, wer mein Nachbar ist und nicht, was er tut. Es ist völlig irrelevant, das gilt für dich übrigens auch. Ja. Es ist für Gott völlig irrelevant, was wir tun oder getan haben. Es ist wichtig, wer wir sind. Das hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Ein Kind, ja, jetzt seid ihr Kinder schon größer, aber kleine Kinder, das ist nicht wesentlich, was sie tun. Ich liebe meine Kinder nicht, weil sie für mich etwas tun. Sie tun sowieso nichts für mich. Ja, ja. Also noch nicht. Ja, wer weiß. Aber im Moment tun wir alles für unsere Kinder. Ja. Aber ein Kind ist geliebt, weil es so ist, wie es ist. Und nicht, weil es sich irgendwie, weil es irgendwie mich irgendwie top verhält oder irgendwie gut drauf ist oder sonst, ja. Unvoreingenommen nennt man das. Unvoreingenommen. So. Das gilt also für mich und für dich. Wenn wir nicht das Herz für Menschen haben, es gibt diesen Dreiklang. Ich habe gestern von dem Dreiklang gesprochen. Ja, steht im Matthäus-Evangelium. Lieb Gott den Herrn, ja, mit ganzem Herz und ganzem Verstand, den Nächsten wie dich selbst. Das nenne ich den Dreiklang der Liebe Gottes. Und wenn wir, und jetzt bin ich mal ein Teil von euch, also wenn wir als Ansbacher, ja, als Gemeinde, als Christen, kein Herz für die Menschen haben, dann frage ich mich, wer hat's dann? Wenn nicht wir. Es gibt keine Gruppe von Menschen wie die Christen, die so gut ausgerüstet sind, um Menschen das Herz Gottes zu zeigen. Es gibt niemanden außer uns. Wir sitzen im Boot mit Jesus. Er sagt, dein Herz, und das ist eine Herausforderung. Es ist nämlich leicht gesagt, Gott zu lieben, Menschen zu lieben und mich selbst, aber ganz schön herausfordernd, das zu leben. Denk nochmal an deinen Nachbarn oder an den Arbeitskollegen. Also in Gottes Liebe im Gottes Sinne den zu lieben, das ist schon ein Brett. Das ist schon eine Herausforderung. Dem muss ich mich stellen. Aber es ist keine Option. Ich habe das gestern auch erwähnt. Das ist, Glaube ist nicht so einfach, wie man das immer so denkt. Es ist ja keine Option, die Jesus mir oder uns da gibt, Menschen zu lieben. Sondern es ist ein Gebot. Das heißt, Arendt, du musst das tun. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich irgendwie ein Problem. Nämlich, und das ist eine Krux an der Sache, ich kann das selber gar nicht. Ich brauche also Gott selber dafür, um Menschen zu lieben. Ich brauche auch Gott selber, um mich zu lieben. Ich weiß nicht, ob du ähnlich unterwegs bist, ja, aber ich habe auch Abwertungstendenzen. Meint man nicht und merkt man auch nicht, wenn man auf der Bühne steht, ja. Aber du hast es vielleicht auch, innere Abwertungstendenzen. Ich brauche Jesus, dass ich mich selber lieben kann. Das gehört auch dazu. Und das geht nicht schnipp und ist alles easy. Das ist es nicht. Sondern Jesus stellt uns bewusst auch Herausforderungen in unser Leben hinein, dass wir nicht so schön gelehnt wie im Kinosessel sitzen, sondern dass es auch um was geht. Und wir brauchen ihn dafür. Mein Herz kann nur Christus verändern und deins auch. Das ist etwas, wo Jesus sagt, Leute, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Christus diskutiert nicht darüber, ob wir Gott lieben, die Menschen lieben und uns selber lieben. Das ist ein Anspruch an mich. Und dem muss ich mich stellen. Und sagen, Jesus, wie mache ich das eigentlich? Wer ist das eigentlich? Und wenn ich dann an meinen Nachbarn denke, den direkten, der unter uns ist, ja, denke ich, ja, das ist nicht so leicht. Aber als ich angefangen habe, dafür zu beten, die Menschen zu lieben, das ist eins der Hauptgebete, oder ich habe zwei Hauptgebete eigentlich. Jesus, lass mich die Menschen lieben, wie du sie liebst. Also nicht, wie ich sie liebe, das haut nämlich nicht so richtig hin. Lass mich die Menschen lieben, wie du sie liebst. Und lass mich sie sehen mit deinen Augen, wie du sie siehst. Und plötzlich, nicht plötzlich, sondern es verändert sich etwas. Es verändert sich etwas. Ja, mit unserem Nachbarn oder anderen Menschen. Das ist jetzt nicht der einzige Mensch, der mich nervt im Leben. Ja. Ach übrigens, nur weil man in Gemeinde ist, gibt es nicht Menschen, die keinen nerven, ne? Wollte ich nur sagen. Also es ist völlig normal, dass uns Menschen nerven. Und ich glaube manchmal, dass Jesus sagt, das ist auch gut, dass du solche hast, weil dann kannst du auch was lernen. Und da bin ich doch gerne am Start, deine Zukunft mitzugestalten. Lernen wir etwas. Lernen wir etwas im Miteinander und im Unterwegssein. Also, das ist ein mir wesentlicher Punkt, was ist mit deinem Herzen? Diese Frage habe ich gestern auch gestellt. Was ist deine Herzenshaltung gegenüber Menschen, die anstrengend sind oder gar nicht glauben? Warum auch immer sie nicht glauben? Was ist deine Herzenshaltung? Und die Frage, die dahinter steckt, ist, liebst du die Menschen in Gottes Sinne? Und ich habe mir die Frage selber gestellt und ich musste die üble Antwort geben für mich, diese erschreckende, dass ich eine Zeit lang das gar nicht gemacht habe. Ich war so in meiner eigenen Blase von Gemeinde unterwegs, als Gemeindegründer. Man kann sein ganzes Leben mit Gemeinde oder mit seinem Job oder mit was weiß ich verbringen, kann man. Dass man überhaupt gar nicht mehr schneit, was außenrum läuft. Und das war bei mir so. Und das war eine erschreckende Erkenntnis. Und deswegen kam dieses Gebet, dass ich sage, ich kann mich nicht verändern, Jesus. Ich bitte dich, mir das zu schenken. Und er tut das. Und wenn du anfängst, das zu beten, dann wird er das tun. Weil Jesus darauf steht, wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, ich möchte etwas in deinem Sinne verändert haben. Ich gebe dir etwas hin von mir. Ich erlaube dir, mich zu verändern. Und wenn du das ausprobieren möchtest, lade ich dich herzlich ein. Du wirst coole Dinge erleben. Wirklich. Du wirst gute Dinge erleben. Und andere werden das merken. Andere werden merken, dass du anders bist. Das ist so. Okay. Das war ein erster Teil, der mir wichtig ist. Jetzt kommt dann ein zweiter, kürzerer Teil. Nämlich die Frage, es gibt Menschen, und ich war selber so einer. Moment, ich muss kurz in meiner... Zack, Moment. So. Zu diesem Satz komme ich jetzt. Das ist jetzt ein zweiter Teil der Predigt. Ja? Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Also er sagt seinen Jüngern, Leute, diese Menschen, die hier drumherum sind, ja, werden alle können, es gibt keinen, der sie erreicht. Es gibt keinen, der von mir erzählt. Und fordert seine Jünger auf, dann zu beten dafür. Und über den Missionsbefehl hat Jesus uns ebenfalls einen Auftrag gegeben. Auch das ist keine Option, als Gemeinde das zu machen, sondern hey Leute, achtet drauf, dass in Ansbach vor eurer Haustür, in eurem Gebiet, wo ihr lebt, Menschen leben, die Jesus erreichen möchte. Und er möchte dich, uns. Und die Hauptfrage, die mir gestellt wird, ist, wie mache ich das denn? Und deswegen gibt es jetzt einen kurzen Impuls, wie das geht. Die meisten haben nämlich Schiss davor. Warum? Weil sie sagen, ich kann keine schweren Fragen beantworten, das ist alles unglaublich anstrengend. Ist es auch. Deswegen, pass Achtung, gut zuhören, was jetzt vor sich geht. Schlüssel zu den Menschen. Ja, Schlüssel zu den Menschen. Es gibt einen Vers oder einen kurzen Abschnitt im Kolosserbrief, ein Brief des Paulus an die Christen in der Stadt Kolossee. Da gibt es Schlüssel zur Anweisung, wie das geht. Lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Da ist also eine Gemeinde, eine Gruppe von Menschen, Christen, die unterwegs sind und sich fragen, wie geht es eigentlich, dass wir Menschen erreichen? Und hier stecken 2, 3 Antworten drin. Ja, das erste ist Gebet für offene Türen. Damit fängt es an in diesem Bibeltext. Gebet für offene Türen. Ich, also im Sinne von Jesus, schenk du Möglichkeiten, dass ich Menschen erreiche. Gib du auf welche Art und Weise auch immer. Gib mir eine Möglichkeit, dass sich eine Tür öffnet, durch die ich durchgehen kann. Wo ich irgendwie für dich wirken kann. Ich habe schon gesagt, dass ich Fußball spiele. Das ist für mich so mein Ort meiner offenen Türen derzeit. Ja, so, da passiert was. Nicht ultra viel, aber da bewegt sich etwas. Das ist meine Tür, die Jesus mir geschenkt hat. Es gibt aber ganz viele andere Menschen, zu denen wir Zugänge haben. Ich suche, gucke und bitte darum, bete darum. Jesus, schenk mir die Möglichkeit, irgendwie Menschen von dir zu erzählen oder in Kontakt zu sein. Das, also, Gebet für offene Türen. Ja, lasst nicht nach im Beten. Lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet. Sagt Paulus ganz konkret, betet für uns, dass Gott eine Tür öffnet. Und jetzt könnte man meinen, das ist ja entlastend, weil da steht, betet dabei auch für uns und damit meint Paulus sich und sein Team. Dann könnte er sagen, er sagt, Mensch, mach das nur für uns, also betet für die, die Evangelisten sind und du bist gut drauf. Leider nein. Leider nein. Das ist universell. In diesem speziell gilt es für die Tür, aber ja, für die. Aber wie, da sind wir alle mit drinnen als Gemeinde. Alle mit drinnen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, tut es immer freundlich. Freundlich sein ist einfach eine coole Sache, finde ich. Ja. Also, du weißt, was Unfreundlichkeit ist? Das dritte. Gebet für offene Augen, wer schon da ist. Eine der Herausforderungen, in der wir leben, ist, dass unser Leben extrem vollgepackt ist. Und deswegen packen wir nicht noch was oben drauf, weil das für uns viele auch überfordert, überlastend wäre, sondern ein Hinweis ist, bete dafür zu sehen, wer schon da ist. Also dein Postbote zum Beispiel, ja, oder andere Menschen, ein Arbeitskollege oder sonst irgendjemand, ja. Freundlich und nett sein. Helfen, unterstützen, ne? Gebet für offene Augen. Das gehört dazu. Ein Gebet für offene Augen ist, mehr zu sehen als andere. Und das ist interessant, was man plötzlich mehr sieht. Guck mal, betend, wer da um dich rum ist. Also wer in deinem Umfeld schon lebt. Und vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen oder die ein oder andere im Blick. Ja, nicht immer so weit schweifen. Guck vor die Haustür. Bete für dich und für sie. Jetzt kommt Gebet, die einfachen Dinge zu tun. Das wirklich ganz Einfache und das ganz Leichte. Nicht die Riesendinger. Ne? Wir machen eine Arbeit auch für Obdachlose und so. Nee, ganz nett, ganz freundlich, ganz herzlich jemanden ganz schlicht einfach helfen und zur Seite stehen. Damit fängt es ganz häufig an. Damit, ja. Und ich sag mal, wenn du der nervige Nachbar bist, dann hör mal auf, damit der nervige Nachbar zu sein und die einfachen Dinge zu tun und nett und freundlich zu sein. Das ist man dann schon mal das Erste. Das wäre schon mal ein guter Start, das werden andere dann auch merken. Relativ schnell. Ja. Bete und mach die einfachen Dinge. Es gibt ein Gebet, das beten viele täglich, manchmal auch einfach so. Hin und wieder mache ich das auch. Dieses Gebet, bitte gib mir eine Möglichkeit, heute irgendwie für dich zu wirken. Und an vielen Tagen ist es nicht passiert. Aber an manchen Tagen passiert das. Dass plötzlich irgendetwas, wo ich eine Sache tun kann oder irgendwie unterstützen kann. Es geht um die einfachen, es geht nicht um die komplizierten Sachen bei Jesus. Das meiste bei Jesus ist wirklich einfach. Es ist so einfach, dass es manchen zu einfach ist und deswegen herausgefordert sind. Okay, und jetzt kommt ein nächster Schritt, den finde ich total cool. Es geht, Gebet, deine Erfahrung zu erzählen. Pass auf. Vielleicht kennst du das, ein häufiges Argument ist, es kommen so schwierige Fragen. Ich kann gar nicht die Fragen beantworten vom Glauben und so. Übrigens, das kann ich auch nicht. Die schweren Fragen kann ich auch nicht beantworten. Ich kann zwar sagen, was ich dazu denke und dass ich 8 Meter Literatur dazu gelesen habe, aber die wesentlichen Fragen kann ich auch nicht beantworten. Mache ich auch nicht. Sondern ich fange an, von meinen Erfahrungen mit Jesus zu erzählen. Wir hatten eine Silvesterfeier bei uns und dann fragte jemand, was ist eigentlich mit deinem Glauben, was arbeitest du da eigentlich und so. Da habe ich jetzt ein bisschen erzählt, ganz kurz. Und dann habe ich erzählt, was so meine Erfahrungen mit Jesus sind. So die Alltagserfahrung. Also, dass man mit Gott durch die Gegend gehen kann. Ich war letztens Fahrradfahren. Ich spiele nicht nur Fußball, ich mache auch noch Radsport ein bisschen. Und mit meinem Nachbarn, der übrigens auf mich zukam, nicht ich, sondern das war seine. Ja, das ist mein netter Nachbar. Das ist nicht der fiese Nachbar von unten, sondern der nette Nachbar von oben. Ja. Und er sagte, hey Dirk, wollen wir zusammen Fahrrad fahren? Haben eine lange Tour gemacht. 150 Kilometer sind wir gefahren in den Berg. So. Und dann war schon vorne rein klar, es wird gewittern. Und dann habe ich immer gesagt, weißt du, bei meinem Gott scheint immer die Sonne, habe ich dann gesagt, beim Fahren. Und dann wurde es richtig grau und dunkel und so. Und dann hat er gesagt, nee, es gewittert gleich. Er hat gesagt, bei meinem Gott gibt's Sonne. Ah, dann hat es angefangen zu gewittern. Und dann haben wir das Glück gehabt, in der Sekunde uns direkt unterstellen zu können. Ja? Dann habe ich gesagt, ey, ist doch cool, dass Gott uns hier einen Unterstellplatz schenkt. Und dann sind wir weitergefahren und so weiter. Nach Hause gekommen, alles cool. Eine Woche später wollen die mit dem Boot auf der Isar fahren. Wir wohnen in der Nähe der Isar, ja, in München, okay, wir haben einen Bus, also so ein fettes Schlauchboot rein. Und beim Zumachen der Tür, der Heckklappe, ist das Boot kaputt gegangen. So, ich war nicht dabei, ich habe die Geschichte nur gehört, Dani hat sie mir erzählt. Und sie sagte, ja, der Matthias, Matthias heißt er, hat gesagt, ey, wahrscheinlich hat der Gott von Dirk das Boot kaputt gemacht und uns irgendwie bewahrt davor, dass irgendwas auf der Isar passiert. Da habe ich ja innerlich schon gejubelt und gesagt, Matthias, du hast das richtig verstanden. Ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr wenig gesagt. Wir überfallen die nicht irgendwie mit dir. Sehr wenig. Aber es war so nebenbei. Und mit totaler Selbstverständlichkeit. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob es gewittert oder nicht. Aber ich sage, mein Gott, schenkt mir Sonne. In einer Selbstverständlichkeit. Da passiert irgendetwas. Und dann diese Erfahrung. Was habe ich mit Jesus erfahren? Ja, welche Hoffnung? Das sind schon große Themen. Aber eher so, was ist eigentlich unter der Woche los? Ja, genau. Und wenn irgendwann hören Erfahrungen auch auf, ja, dann gibt es Menschen, die brauchen ein bisschen mehr. Gebet, die Geschichten von Jesus zu erzählen. Also dann kommen immer ja Fragen. Du sagst, ich kann die nicht beantworten, aber mein Pastor kann sie beantworten. Du kannst sagen, ja, ehrlich. Oder ich lese ein Buch, gibt's auch viele. Ja. Oder ich höre mich mal um und dann kann ich dir eine Antwort geben, aber im Moment nicht. Und dann die Geschichten von Jesus zu erzählen. Die einfachen, die wir, wenn wir im Kindergottesdienst waren, schon daher kennen. Zachäus, ja, oder Bartimäus oder so, ja. Diese einfachen Dinge von Jesus. Er ist Menschen begegnet. Er liebt sie und er will mit ihnen die Zukunft gestalten. Und das ist zum Beispiel bei Zachäus so passiert. Ganz kurz, nicht viel. Wisst ihr, das entlastet, ich möchte damit entlasten irgendwie Sorge zu haben, dass die Menschen unglaublich anspruchsvolle Fragen beantwortet haben wollen. Manchmal wollen sie das auch, zu sagen, nee, ich weiß es selber nicht. Aber ich erzähle dir was anderes, was ich erlebt habe. Denn deine Erfahrung, die du mit Gott machst, die du mit Jesus machst, deine Erfahrung, kann keiner negieren. Also nicht sagen, ach, hast du übrigens nicht erlebt. Also ein Sachargument über die Evolution, da kann man streiten, hin und her. Und das haben die Wissenschaftler und das haben die Wissenschaftler. Ja. Aber eine Erfahrung, die ich mit Jesus gemacht habe, kann keiner sagen, ah, Dirk, das stimmt nicht, dass du die gemacht hast. Doch. Und wie ich sie interpretiere, kann er auch nicht sagen, das interpretierst du falsch, das war eine Energie. Nee. Es war mein Vater im Himmel. Und ich glaube daran. Und ich lade dich ein, komm mal mit zu meinem Vater im Himmel. Ja, ich zeige ihn dir. Ich zeige dir ein bisschen von dem. Und das ist das Coole daran, dass wenn ich von mir selber spreche, das viel näher an den Menschen dran ist. Viel näher. Und es nimmt den ganzen Druck raus, irgendwie Leuten erzählen zu müssen, wie Glaube funktioniert. Wir müssen nicht erzählen, wie Glaube funktioniert. Es reicht zu sagen, ich habe das erlebt. Und komm mal dahin mit, wo man Gott erleben kann. Zum Beispiel in meiner Gemeinde. Also Gebet, die Geschichten von Jesus zu erzählen. Und zum Schluss, keiner ist allein. Du bist nicht allein. Erstmal haben wir hier eine Menge an Leuten, das mal eins. Aber wir haben auch den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen von Gott. Ja. Jesus sagt das selber in Johannes 14. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden. Das ist der Heilige Geist, der an meine Stelle tritt. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Du bist nicht allein. Das Entscheidende kommt also im Gespräch. Das Entscheidende kommt im Gespräch. Meine Frau sagt immer, Dirk, es ist wieder mal passiert. Sag ich, ja, was denn? Ja, ich hatte ein Gespräch mit jemand und dann habe ich was erzählt und das war irgendwie total dumm. Und nachher, eine Stunde später, habe ich gedacht, Mensch, hättest du das doch sagen können. Das kennt ihr vielleicht. Mensch, nachher ist es mir eingefallen. Das wäre eine gute Antwort gewesen. Meine These ist, dass das, was kommt, schon das Richtige ist. Also der Heilige Geist ist ja nicht blöd, ja. Sondern er ist derjenige, der in entscheidenden Momenten dabei ist. Du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Und ich verlasse mich darauf zu sagen, weißt du was, Jesus? Ich bin unterwegs mit Leuten. So. Und jetzt kommt der Abschluss. Das ist echt strange. Also Gott ist manchmal ja wirklich witzig. Ne? Also nicht manchmal, häufig. Ich bin Pastor einer Gemeinde gewesen, die habe ich gegründet in München. Und finde ich so cool, dass ich jetzt, weil ich ja nicht mehr Pastor bin, sondern dieses Institut leite, habe ich mir eine Gemeinde gesucht, wo ich Mitglied werden kann. So wie ihr auch Mitglieder wahrscheinlich in einer Gemeinde hier seid. Irgendwie. So. Aber weil ich meine eigene Gemeinde so cool fand, habe ich gesagt, ich werde in meiner eigenen Gemeinde also Mitglied werden. Habe ich gemacht. So ein bisschen Pause gemacht, damit die Leute checken, aha, der Gemeindegründer geht weg, er ist jetzt nur noch Mitglied und so. So nach 6 Monaten. Dann bin ich also ganz normal aufgenommen worden als Mitglied in die Gemeinde. Und es gibt einen Bibelvers bei uns immer in der Gemeinde, wenn jemand aufgenommen wird. Und den hat also jemand für mich ausgesucht. Und da steht ich weiß gar nicht genau, wo das steht. Ist auch egal, wo er steht. Da steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und da habe ich gedacht, das ist ja witzig. Mein Job ist eigentlich, mit Worten zu arbeiten. Und ich kann Leute auch voll labern. Und Gott sagt, halt mal den Mund. Handel mehr, als dass du redest. Ja. Und den Rest mache ich schon. Und so mache ich das jetzt. Das muss nicht dein Weg sein, aber meiner ist es, ich bin einfach ein bisschen stiller. Ja. Und interessanterweise kommen jetzt Leute mit Fragen auf mich zu. Das fand ich irgendwie cool. Das ist Humor Gottes. Das gilt für mich. Vielleicht hast du einen ganz anderen Vers, der für dich wichtig ist in deinem Leben und so. Ich bin doch nicht alleine und du doch auch nicht. In keinem Gespräch mit Menschen, bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, mit euch. Und ich mag es, mich auf ihn einzulassen, ein bisschen was zu riskieren und zu gucken, was passiert. Und das wünsche ich dir und euch auch. Diese Risikobereitschaft, einen Schritt zu gehen, wo man sagt, oh, das finde ich, das klingt gefährlich irgendwie. Nein, geh mal einen Schritt. Hab Mut. Lass mich beten. Es ist außergewöhnlich, Jesus, wie du Menschen begegnest. Wenn wir sehen, wie du auf dem Berg sitzt und dir das Getummel drumherum anguckst und wie sich dir der Magen umdreht, weil du siehst, da fehlt jemand, der ihr Hirte ist. Sie leitet in die Zukunft. Und du dich so gerne anbietest und wünschst, dass wir an dich glauben und mit dir gehen, dir nachfolgen, dir hinterhergehen. Diese Einladung zu dir als liebenden Gott, die ist so großartig. Wir müssen gar nichts dafür tun. Meine Vergangenheit ist völlig irrelevant für das, was in der Zukunft mit dir gehen kann. Und das ist großartig, Jesus. Vielen Dank dafür. Und danke, dass es eine Ehre für uns ist, dass wir für dich in dieser Welt unterwegs sein dürfen, Menschen zu erreichen. Und ich bitte dich hier für diese Gemeinde und für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass du diese Gemeinde hier nutzt, an diesem coolen Ort, an dieser coolen Fußgängerzone, ja. Menschen, Freundschaften, alles, was drumherum ist, wo wir wohnen, dass du uns gerne benutzen möchtest, um andere Menschen zu erreichen. Und ich bitte dich, dass du Ängste wegnimmst, dass wir Erfahrung teilen können. Jesus, du bist ein großartiger Gott. Hammer, wirklich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir dich anbeten dürfen. Und vielen Dank, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und Leben spannend leben können. Und ich bitte dich für diejenigen, Jesus, die Lasten tragen momentan, die Schweres auszuhalten haben, die sehr herausgefordert sind. Ich bitte dich für sie, dass sie erleben in der Gemeinschaft mit dir, im Zusammensein mit dir, Jesus, dass du auch dort eine Zukunft gibst, leitest und sie auf grüne Wiesen bringst, sodass sie gut genährt sein können. Vielen Dank, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns sieht, ja, der nicht alleine arbeiten möchte auf dieser Welt, sondern gerne mit uns unterwegs ist. Vielen Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte die Jenny und den Jürgen schon mal nach vorne bitten. Wir werden jetzt gemeinsam den Segen singen, einen Segen singen. Ich werde aber auch noch ein Sprechen, ein Segen. Und dann kommst du nochmal, Tobias, du hast noch zwei, drei wichtige Dinge. Der Segen Gottes, was heißt eigentlich Segen Gottes? Was ist das eigentlich Segen? Segen Gottes, ich sage immer, Segen Gottes ist, dass der gute Gott im Himmel sich herunterbeugt zu mir, wie zu einem Kind, was zum Beispiel in einem kleinen Kinderwagen herunterbeugt und mich freundlich anguckt. Ein guter Vater zu seinem Kind. Und dieser Friede Gottes, von dem wir sprechen, wenn wir den Segen sprechen, ist mehr als Abwesenheit von Stress, Streit oder Krieg. Das ist nämlich etwas Inneres. Das ist Shalom, ein hebräisches Wort für umfangreichen innere Gesundung und inneren Frieden. Und dafür möchte ich bitten und bitte euch, zu diesem Segen aufzustehen. Und bleiben wir dann stehen beim Singen? Also ich weiß nicht, wegen der Texte. Ihr entscheidet das selber. Ihr seid ja alt genug. Ja, genau. Ich spreche noch kurz den Segen. Du darfst aber trotzdem schon spielen. Und der Friede Gottes, dieser Friede sei über dir und in dir, um dich zu führen und zu leiten. Dieser Friede Gottes sei über dir und beschütze und bewahre dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.